Ja, keine Frage. Die Entwicklung ist besorgniserregend. Seit dem Wintersemester 2021 gehen die Studierendenzahlen in den Ingenieurwissenschaften stetig zurück. Die Zahl der Erstsemester ist im 10-Jahres-Vergleich um 13% gesunken. Größter Verlierer ist der Bereich Maschinenbau-Verfahrenstechnik. Nicht einmal in der Informatik, dem einzigen technischen Bereich mit steigenden Studierendenzahlen, gibt es ausreichend Absolventinnen und Absolventen. Der VDI schreibt, der aktuelle Fachkräftemangel bedrohe die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands. Die Ingenieurwissenschaften gelten dabei als Herzstück der deutschen Volkswirtschaft. Ja, das hat zur positiven Folge, dass der Arbeitsmarkt für Ingenieurinnen und Ingenieure gut aussieht. Die Karrierechancen sind exzellent immer noch. Mit 3% verzeichnet der Markt eine extrem niedrige Arbeitslosenquote. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Ja, wo steht die einst so hochgelobte deutsche Ingenieurausbildung heute? Ist sie noch zeitgemäß und wo sind gegebenenfalls Stellschrauben, um sie den aktuellen Herausforderungen anzupassen? Darüber unterhalte ich mich heute mit Professor Katja Wind. Als Mitglied der Geschäftsführung des Anlagenbauers SMS Group kennt sie die Seite der Unternehmen, als Hochschuldozentin und Maschinenbauprofessorin die Seite der Bildungsanbieter. Hallo Frau Professor Wind, ich freue mich, dass Sie unser Gast sind heute.
Schönen guten Tag.
Ja, legen wir direkt los. Der Ingenieurberuf genießt in Deutschland eigentlich immer noch ein hohes Ansehen, einen hervorragenden Ruf. Aber viele Jugendliche haben ein falsches Bild davon, woran Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten. Das ergab jüngst eine Studie des VDI. Viele junge Menschen nehmen das Ingenieurstudium dementsprechend als sehr anspruchsvoll, langweilig und selektiv wahr. Und nehmen deshalb auch Abstand von einem entsprechenden Studium. Wie kommt es zu diesem schrägen Bild? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also ich glaube, dass liegt auch daran, dass auch wir als Unternehmen besser kommunizieren müssen, was eigentlich der Beruf Ingenieur, Ingenieurin ausmacht und was man an Bandbreite alles machen kann und auch wie gut die Chancen am Arbeitsmarkt sind. Da bedarf es weiterer Vermittlung, weiterer Kommunikation. Und natürlich ist es so, dass das Studium sicherlich auch Fleißarbeit ist. Man muss sich dort auch mit den Themen beschäftigen, auseinandersetzen. Es ist sicherlich nicht das einfachste Studium, aber letzten Endes ist es ja wichtig, auch der jungen Generation zu vermitteln, was es danach heißt, was man machen kann, tatsächlich auch im Arbeitsmarkt. Und ich glaube, hier stört es sich ein bisschen und hier sind die Themen wahrscheinlich in der Kommunikation nicht wirklich so aufgesetzt. Seitens der Hochschulen glaube ich, dass wir da eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs sind. Es gibt neue Technologien auch in der Lehre, die angeboten werden, aber die auch teilweise etwas brauchen, bis sie wirklich einziehen in die jeweiligen Lehrprogramme. Und das sehe ich gar nicht so negativ. Ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass man mehr in die Kommunikation tritt. Auch wir machen das als Unternehmen, auch schon an Schulen, um dort eine entsprechende Transparenz, welche Chancen und auch welche Möglichkeiten Ingenieurstudium bietet, tatsächlich auch den Schülern schon klar zu machen. Da sehe ich in beiderlei Richtungen, also sowohl Universitäten, aber auch die Ausbildung im technischen Bereich, wie also wir als Unternehmen, dass wir uns dort positionieren müssen und das machen wir auch. Also ich mache es auch in der Universität, aber auch eben an Schulen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die deutsche Ingenieurausbildung, die immer hochgelobt wurde, eigentlich ja gar nicht so schlecht, vielleicht sogar sehr gut. Aber es klingt auch so ein bisschen so, als ob die deutsche Ingenieurausbildung der Entwicklung hinterherläuft.
Das sehe ich nicht ganz so kritisch. Ich glaube, dass es auch eine Frage ist einerseits, dass man halt anders lernt und auch lehrt heutzutage, dass nicht überall schon durchgedrungen ist. Beispielsweise auch mit der jungen Generation, die ja eigentlich in den sozialen Medien ganz anders groß geworden ist, als das noch zu meiner Zeit gewesen ist. Ne? Also ich sehe das eben auch an meinen Kindern, meine Söhne studieren und die wollen anders lernen. Die lernen eher mit Videos, von YouTube, mit Selbstlernmethoden, wollen gar nicht mehr unbedingt in den Hörsaal gehen. Das, glaube ich, muss man noch stärker auch an den Universitäten aufgreifen, dass die jüngere Generation einfach eine andere Art von Lernen priorisiert und favorisiert. Ich glaube auch nicht, dass wir hinter anderen Ländern unbedingt hinterherhinken. Das müsste man sich mal genauer anschauen. Es ist einfach, wie gesagt, auch mehrere Faktoren, die da reinspielen. Also sowohl die Generation, die jüngere Generation, die jetzt an die Universitäten kommt, als auch, dass natürlich auch sicherlich die Universitäten noch stärker sich mit diesen neuen Lehrmethoden beschäftigen und auch die müssen und die auch in die jeweiligen Vorlesungen mit integrieren sollten.
Ein Blick in die Unternehmen. Die wirtschaftliche Lage ist ja nicht so, dass sie jetzt besonders prickelnd wäre. Und liest man trotzdem immer wieder, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie sucht händeringend nach Fachleuten, vor allen Dingen technischer Natur. Ist das so? Ist das so, obwohl die wirtschaftliche Lage ja nicht so dolle aussieht, wie wir es uns wünschen würden?
Also ich bin da festen Überzeugung, in den Ingenieurwissenschaften, und da gibt es ja eine Bandbreite bis zur Informatik, die Felder Mechatronik etc., Maschinenbau, Elektrotechnik, da werden nach wie vor die Leute gesucht. Die Berufe sind auch nicht so, ich sag mal, bedroht von den neuen AI-Technologien. Da wird ja vieles in der Zukunft kommen, wo einfach auch Berufsfelder weitestgehend oder ziemlich stark zumindest beeinflusst werden durch die ganzen Large Language Models, GPT etc., wo einiges einfach übernommen werden kann in der Zukunft, gerade im administrativen Bereich. Also ich kenne Unternehmen, die jetzt schon im kaufmännischen Bereich gar nicht mehr stark ausbilden werden. Und ich glaube, wichtig ist, dass das den Schülerinnen und Schülern klar gemacht wird, dass die auch schon mal auf den Arbeitsmarkt schauen, wenn sie sich den Berufswunsch überlegen. Einerseits natürlich nach Neigung gehen, aber andererseits auch mal gucken, wo sind denn sehr gute Chancen. Und die sehe ich nach wie vor in den Ingenieurwissenschaften, weil ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, auch durch künstliche Intelligenz Berufe zu ersetzen, wo es um Kreativität geht, um Dinge gestalten, auch zu realisieren. Und deswegen ist das eigentlich eine sehr sichere Basis auch für die Zukunft, wenn man diesen Beruf wählt.
Aber es gab in den vergangenen Jahren, ja man kann schon sagen Jahrzehnten, immer wieder Ansätze, immer wieder Projekte, Initiativen, die an die Schulen gingen. Ich denke an Girls Day, unter anderem Boys Day gibt es ja auch, glaube ich. Die aber dann irgendwie anscheinend nicht den Erfolg zeitigen, den man sich auch erhofft hatte. Woran kann das liegen? Waren die Ansätze falsch?
Also es ist jeder Ansatz richtig, der in diese Richtung führt, aber vielleicht nicht genug. Und vor allem, ich glaube, wovon ich begeistert bin, zum Beispiel Tumu Center, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da wird über so Creative Technologies werden die Schülerinnen und Schüler ab dem Alter von 12 bis 18 herangeführt, und zwar auf freiwilliger Basis, wie man Coding macht, also wie man Programmieren letzten Endes lernt, aber auch mit Robotik umgehen etc. Und das ist ein kreativer Angang. Die Schüler wählen da ihre eigene Geschwindigkeit. Gibt es in Berlin, wird von der KfW gefördert, ist ein System, was aus Armenien kommt. Es ist also fantastisch. Ich habe das mir in Berlin angeschaut, da werden über 1000 Schüler pro Woche quasi durch dieses Programm gebracht und die sind hochbegeistert. Und das ist eine andere Form des Lehrens und Lernens. Und in dieser Konstellation kann man natürlich auch den Schülerinnen und Schülern zeigen, was heißt das eigentlich und was macht man dann später? Ich glaube, dass dieses rein Erklären und Hingehen und Zeigen reicht wahrscheinlich nicht. Sie müssen es auch erleben ein Stück weit. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da noch einen größeren Impact schafft, um wirklich auch die junge Generation abzuholen.
Gut, wenn man die jungen Leute tatsächlich erfolgreich abgeholt hat, und dann studieren die Ingenieurwissenschaften, hört sich besser an. Und trotzdem ist die Abbrecherquote immer noch groß. Das heißt, und trotzdem, die Abbrecherquote ist groß und die geht anscheinend nicht großartig runter. Sollte man die Anforderungen in den Ingenieurwissenschaften vielleicht ein bisschen runterschrauben?
Also davon würde ich abraten. Also das ist so ein bisschen, es ist ja schon so, dass immer mehr Leute studieren und auch die Abschlüsse, die in bestimmten Fachgebieten gemacht werden, mittlerweile gar nicht mehr den Wert haben wie früher. Man muss sich dann wieder anders qualifizieren, um sich wieder abzuheben etc. Ich glaube, dem ist nicht geholfen, zumal wir auch in den Ingenieurwissenschaften mit sicherheitstechnischen Themen uns auseinandersetzen. Da muss schon eine Qualifikation vorhanden sein. Ich glaube eher auch da, diese Lehr-Lern-Methoden nochmal zu überprüfen und anzuschauen, wie man den Studierenden, die vielleicht auch in einer persönlichen Krise sind, die möglicherweise ja aus anderen Gründen, als dass sie es nicht könnten, nicht vorankommen, dass man denen auch individuell hilft. Das ist, glaube ich, an den großen Universitäten nicht ganz so einfach, weil es einfach sehr viele Studierende sind. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Präsidentin einer internationalen Universität. Da haben wir sehr wohl, aber auch natürlich weniger Studierende gehabt, dann uns auch mit diesen Themen auseinandergesetzt und versucht, den Studenten dann auch zu helfen. Aber ich glaube, es ist immer eine Mischung aus allem. Es ist fordern und fördern auf beiden Seiten, die richtigen Lehr-Lern-Methoden wählen, auch durchaus nicht nur diesen normalen Vorlesungsunterricht zu machen, der aber auch schon vielfach in den Universitäten nicht nur angeboten wird. Und gleichzeitig auch ein Stück weit auch die Erwartungshaltung natürlich von Anfang an klar machen. Ein Studium heißt eben auch, sich dort einsetzen, hinsetzen, lernen. Man muss Dinge auch verstehen, vielleicht verschiedene Angänge oder Zugänge finden zu den jeweiligen Problemstellungen im Studium, sodass beide Richtungen gewirkt wird.
Ist der Wille da entscheidend oder sind die Mathe-Noten wichtiger?
Ich würde immer sagen, der Wille ist entscheidend. Der Wille macht letzten Endes. Also das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung oder wenn ich zu meinen Kindern schaue. Also wenn die das wollen, dann hängt man sich da rein. Dann geht man auch, wie wir immer sagen, so die extra Meile und lernt nochmal und guckt sich das nochmal an. Denn das, finde ich, ist eben der Vorteil. Das hatten wir früher nicht. Wir hatten Bücher und wir hatten normale Vorlesungen und natürlich Gruppenlernen, aber das war's. Heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, über ChatGPT eine Reflexion sogar von diesen Themen zu bekommen. Man kann auf YouTube gehen und sich oder auch woanders hin und sich Videos holen. Auch die Universitäten bieten sowas an. Man kann häufig auch jetzt schon in diesen Lernfabriken hands-on lernen. Und ich glaube, da haben wir Unternehmen auch eine Aufgabe, dass wir wir machen das auch, wir gehen auch international in die Universitäten, auch in Deutschland, und bieten dann zum Beispiel Daten an, wo die Studierenden wirklich Realdaten analysieren können, wo wir aber auch zeigen, wie wir was im Anlagenbau, im Ingenieurwesen dann tatsächlich in die Realität bringen. Und das hilft, dabei hat der VDI ja auch einige Themen, diese VDI-Zukunftspiloten zum Beispiel, die ich sehr gut kenne, da wird hands-on wirklich was realisiert und ich glaube, dann kann man die junge Generation begeistern.
Ich vermute, dass die jungen Leute im Wust der Infos dann auch untergehen, dass man sie schon irgendwo leiten muss, aber das haben sie ja auch quasi gesagt gerade. Der zahlenmäßige Rückgang in den Ingenieurwissenschaften, der wäre noch krasser, gäbe es da nicht so viele aus dem Ausland, die zureisen und Ingenieurwissenschaften bei uns studieren wollen. Gleichzeitig fährt Deutschland aber so ganz langsam peu à peu die Grenzen hoch. Sehen Sie das problematisch?
Also ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass wir Zuwanderung brauchen, weil wir einfach immer weniger werden. Und das sieht man ja jetzt auch, das ist ja auch ein Thema, nicht nur in den Ingenieurwissenschaften, es gibt einfach weniger Studierende für die Zukunft. Ne? Das ist einfach dem demografischen Wandel geschuldet. Ich glaube, ich werde das gar nicht hier heute vertiefen. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, wir brauchen eben qualifizierte Zuwanderung. Das heißt letzten Endes in den Arbeitsmarkt und nicht in die Sozialsysteme. Das ist das Einzige, was ich sagen will. Also das wäre es wichtig, dass wir dort eben auch Menschen haben, die hier dann im Arbeitsmarkt mitwirken oder eben sich ausbilden lassen.
Früher galt ein Studium ja dann als abgeschlossen, wenn man sein Diplom hatte. Also dann ist praktisch das Lernen erstmal beendet und dann geht man in die Praxis. Heute ist das ja so, dass immer wieder von Weiterbildung die Rede ist, von lebenslangem Lernen und so weiter. Wie wichtig halten Sie das? Und ich gehe davon aus, dass Sie das für wichtig halten. Und was tut zum Beispiel SMS, um diese Weiterbildung intern zu fördern?
Ja, also wir tun da eine ganze Menge. Also auf jeden Fall, weil wir immer mit Technologien, wir sind Technologieunternehmen, ja, wir setzen uns ja ständig mit Weiterentwicklung von Technologien, mit neuen Technologien auseinander, gucken, was es am Markt gibt und so weiter, haben eben eine enge Bindung auch mit Forschungsprojekten zu Universitäten. Deswegen schulen wir natürlich oder bieten auch an zu schulen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beispielsweise haben wir jetzt, wir nennen das immer auch Botschaftergruppe geschult mit ChatGPT, mit unserem eigenen GPT, den wir haben. Wie promptet man, wie nutzt man diese neue Technologie? Wie können wir die auch nutzen, um effizienter unsere eigene Arbeit zu optimieren? Aber wir haben zum Beispiel wir nennen das Techademy. Das ist eine im Prinzip Online-Akademie für alle möglichen Angebote, die wir unseren Mitarbeitern zu Englisch lernen, aber auch Gesundheitsangebote, die wir darüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offerieren. Wir haben einen sogenannten Digital Classroom. Hier können wir eben auch, wir nutzen das auch für unsere digitalen Zwillinge im 3D-Modell. Das ist wirklich eine tolle Anlage, wo man richtig sehen kann, natürlich auch, wenn die Anlage dann konstruiert ist, gibt es da irgendwelche Clashes, funktioniert das alles etc. Aber auch da können wir Schulungen durchführen. Und das ist halt auch eine richtig gute Lernatmosphäre. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge im Portfolio international, was wir dann direkt anbieten. Also ich bin absolut davon überzeugt, man hört nie auf zu lernen. Das wissen wir alle, glaube ich. Und die Bereitschaft einfach für die Veränderung, auch wenn wir Menschen vielleicht immer so ein bisschen Angst haben, weil wir nicht so ticken, weil geht ja auf unbekanntes Gelände. Okay. Sich da mal mit inspirieren zu lassen, einfach offen zu sein dafür. Ich glaube, das ist wichtig.
Ach, jetzt mal ganz ehrlich, also nicht, dass Sie vorher gelogen hätten, aber die Frage ist jetzt, wie nehmen die Leute das auf? Nehmen die das gerne in Kauf? Also in Kauf? Gehen die gerne in die Weiterbildung? Weil Bildung, Lernen hat ja in Deutschland immer so ein bisschen was von Steine klopfen, wenn man davon redet. Melden sich die Leute freiwillig dazu oder müssen sie die nötigen mehr oder weniger? Wie sieht das in der Praxis aus?
Also gut, jetzt muss ich sagen, wir sind Technologieunternehmen, wir haben auch viele, also nicht nur, aber viele Ingenieurinnen, Ingenieure, aber das gibt, ich will das nicht nur für diese Bereiche jetzt sagen, aber wir haben dort einen großen Zulauf. Also bei dieser GPT-Ausbildung war freiwillig, die wir jetzt gemacht haben, da haben wir also nicht lange warten müssen, da war die Liste voll, die wir jetzt haben wollten dafür. Also da müssen wir jetzt nicht nochmal schieben und so weiter. Natürlich haben sie immer eine Verteilung im Unternehmen, ja. Ich glaube, das ist immer so. Nur, Ich sehe das sehr positiv, dass dort nicht viele Menschen einfach sagen, ich mache immer das, was ich machen will und dann bleibt es so dabei, weil das ist auf Dauer ja auch nicht zukunftsträchtig.
Sie hatten eben gesagt, andere Länder sind uns da womöglich gar nicht so weit voraus. Sie hatten gesagt, die deutsche Ingenieurausbildung ist so schlecht nicht. Ja. Aber gibt es dennoch so Beispiele, wo Sie sagen könnten, oh, da sollten wir vielleicht mal genauer hingucken im Ausland?
Ja, also ich würde durchaus sagen, man sollte auch immer da ein Auge offen haben. Ich selber bin ja auch an der Carnegie Mellon University, sind wir damit engagiert in Pittsburgh. Ich finde schon, also wenn man da nach Amerika schaut, auch der wir brauchen eigentlich unternehmerisch orientierte Ingenieure zum Beispiel. Das ist etwas, wo ich auch glaube, da könnten wir in Deutschland noch ein bisschen stärker in diese Richtung gehen. Und gerade im Silicon Valley in Kalifornien, da ist diese Verzahnung Industrie, Universitäten relativ eng. Und da ist auch so ein Startup-Kultur, die sich da etabliert hat. Das gibt es auch in Deutschland, muss man sagen. Also ich bin ja noch an der RWTH, das ist auch so ein Zentrum, was man da findet, oder auch in München. Also das haben wir auch, ich will nicht sagen, dass wir es nicht haben, aber es ist doch teilweise doch ein bisschen ausgeprägter in den USA. In China zum Beispiel würde ich sagen, da haben wir auch nicht das Thema Ingenieure zu wenig, Ingenieurinnen, auch viele Frauen, die das im Übrigen studieren. Da ist es so, da ist sehr stark auch diese Digitalkomponente mit drin. Also die sind uns da, würde ich sagen, schon noch vielleicht einen Schritt voraus, in dem Sinne, dass die einfach schon viel stärker in dieser digitalen Welt verankert sind. Mhm. Und klar gibt es auch Beispiele in Indien, wo man sich eben Bangalore, auch so Cluster, wo sicherlich viel stattfindet, wo wir einfach im Austausch bleiben müssen, um zu gucken, was können wir von dort lernen und was können wir sozusagen anbieten, was wir vielleicht hier bei uns in Deutschland gut machen.
Also der Wille ist da. Die deutsche Bildung, Hochschulbildung ruht sich jetzt nicht auf ihren Lorbeeren aus.
Das würde ich nicht sagen. Nein, das würde ich nicht sagen, weil es ist immer die Frage natürlich auch, Sie können das sowieso nicht verallgemeinern, aber ich sehe nicht unbedingt jetzt, dass wir da ganz, ganz weit zurückgefallen sind.
Okay. Nochmal VDI, da gab es eine Umfrage, die verdeutlicht, dass die Brücke zwischen Hochschulen und Unternehmen wohl nicht so toll ist, wie sie sein könnte. 93% der Dozenten glauben in Deutschland, sie bereiten Studierende gut auf den Job vor, aber 25% der Unternehmen stimmen dem nicht zu. Sind Industrie und Hochschule da irgendwie auf zwei Schienen unterwegs, auf zwei verschiedenen Spuren und treffen sich nicht irgendwie in der Mitte?
Ja, da würde ich ein bisschen mehr mich auf die Seite der Unternehmen schlagen. Da glaube ich, haben wir auch noch Verbesserungsbedarf, dass die Absolventen dann nicht wirklich auf die Praxis immer vorbereitet sind. Es ist doch teilweise dann, also es gibt Modelle, die das machen, das will ich auch nicht verheimlichen, aber ich glaube schon, dass wir dort nochmal einen Weg gemeinsam gehen können, enger die Praxis zu verzahnen mit den Universitäten. Also wenn, ich sehe das auch, sage ich mal Beispiel aus meiner Familie, auch mein einer Sohn, der Wirtschaftsinformatik studiert, aber auch derjenige, einer studiert Wirtschaftsingenieurwesen, die sagen, ja, die machen einen Studentenjob nebenbei jetzt, also so einen Werkstudentenjob im Unternehmen. Und da lernen sie eigentlich, was sie brauchen aus dem Studium und was sie dann anwenden können und was sie noch nicht gelernt haben bisher. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man das vielleicht schon im Studium verzahnt. Praktika natürlich werden schon gemacht, aber auch da sind wir Unternehmen dann wieder gefordert, dass wir diese Praktika wirklich sinnvoll gestalten für die Studenten und nicht einfach so, ja, komm, mach jetzt hier irgendwas, sondern wirklich sich dann beschäftigt, dass die auch den richtigen Einblick bekommen, damit die wieder auch das Material, was sie lernen, in der Universität gut in die Reflexion bringen und sehen, was brauche ich davon eigentlich.
Da sind ja Unternehmen wie Ihres, das große Unternehmen, ja, ist ja doch im Vorteil. Kleine können sich das ja nicht immer so leisten, oder? Können Sie sich das schon vorstellen?
Ich glaube, da wäre, das ist ein Trugschluss. Also ich gebe Ihnen recht, man kann nicht unmittelbar messen, was der Effekt ist. Es ist immer schwierig, das in eine G&V oder so umzurechnen, ne? Aber wenn die keinen Nachwuchs mehr bekommen, müssen die sehr viel Zeit und Geld aufwenden, um diese Leute vom Markt zu bekommen. Und deswegen lohnt sich diese Investition und deswegen machen wir das auch, weil die junge Generation muss ja begeistert werden, auch fürs Unternehmen. Die haben mehr Auswahlmöglichkeiten. Und deswegen kann ich nur sagen, das lohnt sich, sich da reinzuhängen und es zahlt sich aus. Es ist immer nicht direkt messbar, aber ich glaube, wenn man im Management ist, dann ist es einfach wichtig, dass man genau diesen Weg geht und sich dann doch dennoch engagiert, auch wenn immer die Zeit knapp ist. Aber es zahlt sich aus.
Ich hatte eben gesagt, für Ingenieure und Ingenieurinnen oder Absolventen und Absolventinnen sieht es ja momentan nicht so schlecht aus. Wie sieht es aus Unternehmenssicht aus? Können Sie sich Leute noch aussuchen oder müssen Sie jeden nehmen, der da kommt? Und welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen und welches Profil verlangen Sie von den Leuten?
Also zunächst einmal sind wir noch in der Lage, uns die Leute auch vom Markt noch zu holen. Das sind wir natürlich auch ein bisschen größeres Unternehmen. Wir sind international ausgerichtet. Da sehe ich jetzt aber trotzdem den Bedarf, dass wir uns mit der jungen Generation jetzt intensiver auseinandersetzen, dass wir an die Universitäten gehen, was ich auch mache, also auch selbst dann eine Vorlesung mitgebe etc., dass wir da tatsächlich präsent sind. Denn als Anlagenbauer sind sie ja nicht unbedingt überall bekannt bei den jungen Menschen und deswegen müssen wir das natürlich tun. Hinsichtlich der was war die zweite Frage noch von Ihrer Seite?
Sie hatten eben noch mit den Unternehmen, Frage. Ja, wie mit dem Profil, welches Profil Sie sich erhoffen von den Leuten,
so,
was
ja.
Sie da mitbringen sollten.
Genau, also ich könnte sagen, wenn wir jetzt mal auf die Ingenieure weitergucken, was ich schon mal ansprach, eine Kombination aus Ingenieur und Unternehmer. Das ist eigentlich so das Ideale, was wir haben, weil es fängt ja mit dem Vertriebsingenieur an oder Ingenieurin. Man erklärt dem Kunden die technischen Funktionen unsere Anlage, beziehungsweise auch, was hat der Kunde davon eigentlich? Also da muss man schon mal, das ist so der Einstieg letzten Endes. Dann geht es weiter auch über die Produktion, Produktionsingenieur, wie lösen wir eigentlich die Probleme, um das Ganze zu realisieren, auch schon im Engineering, im Design, dann die Anlage tatsächlich zu konzipieren und dann zu produzieren, zu realisieren auf der Baustelle. All das, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das ist letzten Endes das, was verlangt wird heutzutage. Und für mich am wichtigsten ist wirklich dieses Thema, und das machen wir häufig manchmal auch noch so, wir produzieren oder designen Anlagen oder auch Funktionen, die vom Markt gar nicht verlangt werden. Also, dass man diese Marktperspektive weiterhin hat und nicht einfach das macht, was wir alles können, sondern auch das, was tatsächlich am Markt gebraucht wird. Und ich glaube, das ist wichtig.
Apropos das, was am Markt gebraucht wird. Ich hatte vor kurzem ein Interview geführt mit dem Transformationsforscher und Soziologen Stefan Selke. Der hat gesagt, dass das Studium in Deutschland, also auch speziell das Ingenieurstudium, total veraltet sei. Denkmodelle aus dem 20. oder sogar 19. Jahrhundert wären an den Universitäten üblich. Aber inzwischen redet die Gesellschaft mit, fast überall, sagt er. Deshalb braucht es eine mehr zur Gesellschaft hin aufgeschlossene Denke, also ein Wissen, das halt über das Bunkerdenken, nennt er das, hinausgeht. Was halten Sie von der These?
Also es klingt für mich jetzt erstmal richtig und natürlich auch erstrebenswert, diese engere Verzahnung da mit der Gesellschaft zu machen. Denn der technologische Wandel, der schnelle, wir haben ja wirklich einen schnellen technologischen Wandel heutzutage, der hat auch eben einen Impact auf die Gesellschaft. Ja. Also das ist einfach auch ein sozialer Impact, der hier stattfindet. Und wenn wir diese Technologien zu unserem Wohle auch anwenden wollen und auch weiterhin der Gesellschaft eine gewisse Offenheit zu Technologien halten wollen, dann brauchen wir natürlich hier diese Verzahnung. Ich würde nur, glaube ich, das eher bottom-up gestalten lassen als top-down, so eine Verordnung, jetzt müssen die alle zusammenarbeiten und zusammensitzen etc., sondern dann eher mit Pilotprojekten aus den jeweiligen Fachgebieten heraus eine Verzahnung stattfinden lassen und das dann von unten wachsen lassen, was nachhaltiger ist. Weil ansonsten, glaube ich, würde man sich hier den Weg tatsächlich in die Gesellschaft auch reinzuwirken verbauen.
Abschließend, es werden Fachleute gesucht, darüber sind wir uns einig, das wissen die besser als ich, aber nicht nur im akademischen Bereich. Würden Sie trotzdem jungen Leuten raten, ein Studium aufzunehmen oder wäre es auch eine gute Alternative, meinetwegen eine handwerkliche Ausbildung aufzugreifen?
Also unbedingt. Ich würde beides sagen, abwägen und auswählen, weil wir brauchen sowohl den Handwerks- oder den Ausbildungsbereich, auch das duale Studium ist für mich sehr wichtig. Das machen wir auch hier bei uns an der SMS-Gruppe, plus eben das Studium. Und ich glaube, heutzutage ist auch so eine gewisse, es hängt aber vom Fachgebiet natürlich ab, aber es ist eine gewisse inflationäre, ich will nicht sagen Entwertung auch der Abschlüsse eingetreten, weil einfach, wie wir vorhin sagen, wenn das Niveau runtergezogen wird oder dann hat man hinterher einfach sehr, sehr viele. Wenn der Markt dann klein ist, dann muss man sich wieder anderweitig qualifizieren oder differenzieren. Und hier bietet, glaube ich, auch eine Ausbildung oder ein duales Studium eine sehr, sehr gute Alternative, auch für Unternehmen, aber eben auch für den Markt als solches, was man machen kann hinterher. Ja, also ich würde das unbedingt raten, in alle Richtungen zu schauen.
Ich weiß, das ist ein schönes Schlusswort, Frau Professor Wind. Herzlichen Dank und vielen Dank für die Einblicke in Hochschule und Unternehmen.
Danke Ihnen.